Ich lese den Bibeltext für die Predigt heute und der steht im Psalm 16, die Verse 1 bis 11. Ein Psalm von David. Bewahre mich Gott, denn bei dir suche ich Schutz. Ich habe zu Jahwe gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich ohne dich. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligen Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Diejenigen, die andere Götter verehren, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Das Opferblut für ihre Götter werde ich nicht ausgießen und die Namen ihrer Götter nicht in den Mund nehmen. Mein Landbesitz und mein Becher ist Jahwe selbst. Du sicherst mir ein gutes Los. Was du mir geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land. Ja, mein Erbe gefällt mir gut. Ich lobe Jahwe, weil er mich beraten hat. Sogar nachts lehrt mich mein Gewissen. Ich halte mir Jahwe beständig vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb freut sich mein Herz, mein Innerstes jubelt. Auch mein Körper wohnt in Sicherheit. Denn meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, noch zulassen, dass dein treuer Diener das Grab sieht. Du zeigst mir den Weg zum Leben. In deiner Gegenwart gibt es Freude und Fülle. Pures Glück hält deine Hand ewig bereit.
Ja, guten Morgen von mir. Ich heiße Toni und ich freue mich riesig, dass wir eine neue Predigtreihe beginnen heute. Wir haben bis jetzt für viele Monate Begegnungen mit Jesus angeschaut und jetzt geht es um die Psalmen, um Erfahrungen mit Gott. Und die Bibel ist nicht einfach ein Buch, sondern die Bibel ist eine ganze Bibliothek aus ganz verschiedenen Büchern. Und da gibt es Geschichtsbücher, da gibt es Gedichte, Lieder, Gebete, ganz verschiedene Sachen. Und die Psalmen haben einen ganz besonderen Stellenwert in der Bibel. Luther hat von den Psalmen gesagt, sie sind die Bibel in der Bibel. In ihnen spiegelt sich alles andere wider. Und die Psalmen sind das meist zitierte Buch im Neuen Testament. Das heißt, Jesus und die ersten Christen, die haben die Psalmen inhaliert, die haben das gelebt, die haben darin gedacht und die haben oft darauf Bezug genommen. Und gerade bei einem Psalm ist es sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, was für eine Art von Text das ist. Ja, ich habe schon gesagt, es sind Gebete, es sind Lieder, es sind Gedichte. Das heißt, die Psalmen sind etwas Interaktives. Es geht hier nicht darum, dass Gott uns einfach eine Info geben möchte und wir lesen die einmal durch, speichern das in unserem Gehirn ab und leben dann weiter. Sondern die Psalmen, die wollen uns formen, die wollen unsere Gefühlswelt formen, die wollen unsere Emotionen verändern. Die wollen ein Teil von unserem Leben werden. Sie sind was Ganzheitliches, ein Geschenk an uns von Gott, was uns als ganzen Menschen verändern soll. Und ich habe ja auch die letzten zwei Wochen jetzt versucht, immer abends vorm Zubettgehen einen Psalm zu lesen, auch oft denselben, weil ich gemerkt habe, so die Psalmen, die entdeckt man erst richtig, wenn man sie immer wieder liest und liest und liest und sich da hinein vertieft und sie Teil vom eigenen Leben werden. Und das Coole an den Psalmen ist, dass sie so ein Spektrum von verschiedenen Sachen abdecken. Wir haben verschiedene Anlässe, zu denen die Psalmen eingesetzt wurden, in Gottesdiensten, aber auch privat, vorm Zubettgehen zum Beispiel. Es sind ganz verschiedene Erfahrungen, die wir in den Psalmen entdecken können. Total verschiedene Lebenserfahrungen, die Menschen gemacht haben. Und ein riesiges Spektrum an Gefühlen und Emotionen. Da finden wir Angst, da finden wir Freude, da finden wir Scham, da finden wir Dank, da finden wir Sehnsucht. Man könnte diese Liste ewig fortsetzen. Ich glaube, dass es kein Gefühl gibt, was wir nicht irgendwo in dem Psalm wiederfinden können. Und das bedeutet für uns, dass es keine Lebenssituation gibt, in der die Psalmen nicht relevant werden, in dem wir nicht den Psalm finden können, der uns aus dem Herzen spricht. Emotionen sind ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass wir alle glücklich werden wollen, als eine Emotion, Glücksgefühle. Deswegen gibt es die Glücksforschung ganz groß. Und Gefühle sind total wichtig. Und die Psalmen zeigen uns einen Weg, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können. Es gibt drei Wege, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können. Ich glaube, ein Weg, der in unserer Gesellschaft sehr typisch ist, ist, dass wir unsere Gefühle akzeptieren. Und das Motto heißt, drücke dich aus, drücke deine Gefühle aus. Zum Beispiel, wenn es um Wut geht, dann ist ein Motto, was man oft hört, ja, wenn du Wut hast, das ist ein Teil von dir, das ist so, das musst du akzeptieren, jetzt musst du diese Wut irgendwo rauslassen. Und natürlich sagen wir dann am besten nicht an deinem Hund und auch nicht an deiner Familie, sondern mach es so, dass es niemandem schadet, aber die Wut muss irgendwo raus, lass das aus dir raus, das ist Teil von dir, akzeptiere das so, wie das ist. Das heißt, in diesem Modell diktieren die Gefühle, wer wir sind und wie wir sind. Und wir akzeptieren sie einfach und wir müssen einfach versuchen, sie auszudrücken. Ein anderes Beispiel dafür ist das Verliebtsein, an dem heute so viel festgemacht wird. Ja? Ob eine Beziehung Aussicht hat auf Erfolg oder nicht, hängt heute oft nur davon ab, ob ich im Moment verliebt bin oder nicht, ob ich gerade ein Gefühl des Verliebtseins habe. Und wenn das dann weg ist, dann ist auch die Beziehung plötzlich in Frage gestellt. Das ist das Modell, wo unsere Gefühle diktieren. Dann gibt es den anderen Weg, wo wir unsere Gefühle nicht akzeptieren und ausdrücken, sondern wir versuchen, sie zu unterdrücken und zu überspielen. Und das finden wir sehr häufig auch bei religiösen Menschen. Zum Beispiel gibt es viele Leute, die die Vorstellung haben, dass wenn man Christ ist, dann muss man immer glücklich sein, immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben, immer gut drauf sein. Und das führt dann dazu, dass man dann ein Problem hat, wenn dann irgendwie was Schlimmes passiert oder man plötzlich Angst hat oder Wut oder irgendwelche Emotionen und man weiß, eigentlich darf ich die gar nicht haben. Und was mache ich denn jetzt damit? Und das führt dann dazu, dass Menschen dann sagen, okay, ich muss die irgendwie unterdrücken und ich muss die überspielen, diese Gefühle. Und das führt dann dazu, dass wir entweder gefühlskalt werden oder dass wir unsere Gefühle gar nicht mehr wahrnehmen können. Oder dass wir einfach eine Maske aufsetzen und unauthentisch werden. Und die Psalmen geben uns einen dritten Weg, mit unseren Gefühlen umzugehen. Nicht einfach akzeptieren und ausdrücken, aber auch nicht unterdrücken und überspielen, sondern wir bringen unsere Gefühle zu Gott und lassen sie verändern. Die Psalmen sind ein Weg, wie wir unsere Gefühle, wie sie sind, ganz offen zu Gott bringen. Das heißt, wir unterdrücken sie nicht, wir verstellen uns nicht. Wir setzen nicht ein fröhliches Gesicht auf, um zu Gott zu kommen, sondern wir kommen so, wie wir sind, mit den rohen Gefühlen, wie wir sie gerade haben. Aber dann lassen wir sie von Gott verändern. Wir bringen sie zu ihm, wir kriegen seine Perspektive. Und es gibt eigentlich drei Arten, wie wir einem Psalm begegnen können. Der erste Ansatzpunkt ist, ich lese einen Psalm und ich habe genau das gleiche Gefühl, wie in dem Psalm ausgedrückt wird. Und das ist vielleicht der einfachste Zugang, den wir zu dem Psalm finden. Ich merke, wow, dieser Psalm, der spricht mir voll aus dem Herzen. Ich kann den total von ganzem Herzen beten, ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe einen Anknüpfungspunkt, ich habe das gleiche Gefühl, wie der Psalmist. Und dann bringe ich das durch zu Gott und was dann passiert ist, ich gehe mit meinem Gefühl den Gedankengang des Psalms nach und ich lerne, dieses Gefühl so auszudrücken, dass es Gott gefällt. Aber dann gibt es auch die Psalmen oder die Zeiten, wo wir einen Psalm entdecken und der passt so gar nicht zu dem, wie wir uns gerade fühlen. Der ist so voll das Gegenteil von, wie es uns gerade geht. Und hier hat Bonhoeffer ein sehr, sehr cooles und herausforderndes Zitat, was ich euch vorlesen möchte. Er hat gesagt, es kommt also nicht darauf an, ob die Psalmen gerade das ausdrücken, was wir gegenwärtig in unserem Herzen fühlen. Vielleicht ist es gerade nötig, dass wir gegen unser eigenes Herz beten, um recht zu beten. Nicht, was wir gerade beten wollen, ist wichtig, sondern worum Gott von uns gebeten sein will. Wenn wir auf uns alleine gestellt wären, so würden wir wohl auch vom Vater unser auf nur die vierte Bitte beten. Aber Gott will es anders. Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Sehr herausfordernd, dieses Zitat. Es beschreibt die Situation, wo ich einen Psalm lese und merke, ich fühle ganz anders als dieser Psalm. Und dann sagt Bonhoeffer hier, oft sind unsere Gefühle ein Ausdruck unserer Armut. Und wir haben diese Gefühle Und Gott möchte das verändern und Gott möchte das konfrontieren. Und dann einen Psalm zu lesen und versuchen zu beten, der so anders ist, als wir uns gerade fühlen, kann genau diese Veränderung bringen. Kann genau diesen Reichtum bringen, den Gott uns bringen möchte. Und die dritte Art, wie wir einem Psalm begegnen können, ist, dass wir gar keinen Bezug dazu haben. Das kann sein, weil wir überhaupt nicht beten, weil wir mit Gott nichts anfangen können. Es kann aber auch sein, dass wir dieses Gefühl oder was der Psalmist ausdrückt, gar nicht persönlich kennen. Wir haben keinen Anknüpfungspunkt in unserem Leben. Und ich glaube, dass selbst dann die Psalmen ein Reichtum sein können für uns, weil wir dann lernen können, Dinge zu beten, wo wir vielleicht später erst eine Erfahrung machen. Und dieser Psalm bereitet uns darauf vor. Und deswegen findet man es oft gerade bei Leuten, die schon lange Christen sind, die Psalmen eine ganz hohe Bedeutung haben, weil sie haben so viel Lebenserfahrung, die sie mit dem Psalm verknüpfen können, dass sie das so richtig schätzen. Und wir Jüngeren, ich zähle mich mal dazu, haben oft, wir sind vielleicht gerade aus der Schule raus, haben ein Studium vor uns, das große Leben, wir haben vielleicht noch nicht so viel Leid erlebt und dann lesen wir so einen Psalm, so einen Klagepsalm. Wie lange noch her? Und denken so, ja, weiß nicht, sagt mir jetzt nicht so viel. Oder ich weine Tag und Nacht. Und trotzdem kann es dann eine Möglichkeit sein, uns vorzubereiten auf das, was im Leben noch kommen kann. Also, und ich frage mich, wie du diesen Psalm gehört hast, als die Stina ihn eben gelesen hat. Fühlst du dich heute Morgen voller Freude und kannst damit einstimmen und sagen, ja, ich habe meine Freude an Gott? Oder bist du gerade voll im Leid oder in Traurigkeit drin und es ist dir schwer gefallen, einen Bezug zu haben zu diesem Psalm? Oder hast du gar keinen Bezug? Ich möchte jetzt in diesem Psalm 5 Erfahrungen anschauen, die David hier mit Gott gemacht hat. Das erste ist, Gott ist mein Rückzugsort, dann Gott ist meine Glücksquelle, dann Gott ist meine Rundumversicherung, dann Gott ist meine Lebensberatung und dann Gott ist meine Hoffnung im Tod. Das sind die 5 Erfahrungen, die ich kurz beleuchten will. Das erste ist, Gott ist meine Glücksquelle. Und David fängt hier an mit einer Bitte, bewahre mich Gott. Bewahre mich Gott. Es ist die einzige Bitte in diesem ganzen Psalm, das ist sehr interessant. Und man kann sich fragen, wovor will er denn bewahrt werden? Wovor hat er denn Angst? Und das Witzige ist, wir wissen es nicht wirklich. Wir wissen nicht wirklich, was David hier gerade erlebt hat, das diesen Psalm auslöst. Wir haben vielleicht ein paar Hinweise. Am Schluss vom Psalm geht es um den Tod. Vielleicht fürchtet er den Tod. Und er berichtet auch von anderen Göttern. Und vielleicht hat er irgendwie, merkt er, hey, er ist in der Minderheit, es gibt andere Leute, die folgen anderen Göttern nach und die setzen ihn vielleicht unter Druck. Aber vielleicht ist er auch sich bewusst, dass sein eigenes Herz die Tendenz hat, weg von Gott zu gehen. Und er bittet um Bewahrung für sein Herz. Das heißt, Bewahrung ist hier nicht etwas nur von Bewahrung vor schlimmen Dingen, die uns zustoßen können, sondern oft ist es noch viel, viel wichtiger, dass unser Herz bewahrt wird. Denn dir kann was Schlimmes zustoßen, aber manchmal ist die Verbitterung, die dann darauf folgt, oder das, was mit deinem Herz danach passiert, viel schlimmer. Und Gott um Bewahrung zu bitten, ist die Bitte, dass er unser Herz bewahrt. Dass er unseren Charakter bewahrt, unsere Integrität bewahrt. Und ich finde es cool, manche Psalmen sind wirklich sehr konkret auf eine Lebenssituation zugeschnitten und bei manchen wissen wir es nicht wirklich. Und bei denen, wo wir es nicht wirklich wissen, ist es eigentlich so, dass diese Psalmen sozusagen auf der Suche sind nach neuen Lebenssituationen. Es sind eigentlich Gebete auf der Suche nach Betern und Bitten auf der Suche nach Bittenden. Und ich glaube, dass Gott bewusst viele Psalmen so allgemein gelassen hat, damit sie bei uns im Leben konkret werden. Und der Grund für diese Bitte um Bewahrung ist dann der Schutz bei Gott. David sagt, bei dir schütze ich mich. Und das Bild, was er hier benutzt, ist das Bild vom Verstecken. Eigentlich steht hier, ich verstecke mich in dir, Gott. Und David war ein Meister im Verstecken, der hat das viel erfahren in seinem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass er an eine Höhle gedacht hat, in einem riesigen Felsmassiv. Und so eine Höhle ist ein total sicherer Ort. Man wird nicht gesehen, man kann auch andere nicht sehen. Man ist geschützt vor Unwetter, vor Blitzen. Wenn man am Ende in der Höhle drin ist, da kommt nichts mehr, es ist einfach rein Felsland, es ist ein sicherer Ort, ein Rückzugsort vor Feinden, vor allem, was passieren kann. Aber vielleicht tickst du ein bisschen städtischer oder liebst es mehr zu Hause zu sein und vielleicht hilft es dir mehr, diesen Rückzugsort als dein Schlafzimmer dir vorzustellen, wo du die Tür zumachst und die Vorhänge zuziehst und du weißt, hier stört mich niemand. Es ist dieser Rückzugsort, wo du sicher bist, wo du geschützt bist, wo du abgeschirmt bist. Und die Frage ist, wie kann Gott sowas sein? Vielleicht sagst du, ich kann mir das ja vorstellen bei einer Höhle, ich kann es mir vorstellen bei meinem Zimmer, aber Gott. Und dass Gott unser Schutz ist, unser Zufluchtsort, unser Rückzugsort, heißt, dass wir zu ihm kommen können mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen und mit unserem Frust. Und das Geniale ist, dass wenn es ein physischer Ort ist, wo wir Rückzug suchen, dann müssen wir immer erst dahin gehen. Und wenn du mal im Park unterwegs bist und es bricht ein Sturm los, du hast aber noch 3 Kilometer bis zu Hause, dann wirst du nass. Aber bei Gott ist dieser Zufluchtsort immer erreichbar, jederzeit, sofort. Ein Gedanke und du kannst da sein. Und der David, der setzt sein Vertrauen hier auf Gott und sucht bei ihm seinen Schutz. Und es ist nicht so, dass er sich selber absichert und eigene Maßnahmen ergreift, um sich abzusichern, und dann so als Bonus obendrauf noch sagt, ach, und dann bitte ich auch noch Gott, dass er mich bewahrt. Sondern David ist in der Position, worauf Gott angewiesen ist. Der Grund, warum er Gott bittet, ist, dass er sagt, wenn du mich nicht bewahrst, dann habe ich ein Problem. Ich vertraue wirklich auf dich. Du bist wirklich meine einzige Hoffnung. Und das möchte Gott auch für uns sein. Und das Zweite ist, Gott ist meine Glücksquelle. Die zweite Erfahrung, die David macht. Er beginnt hier mit einem Bekenntnis zu Gott, zu Jahwe. Bei der ersten Bitte spricht er Gott als Gott an und betont mehr die Stärke und die Macht Gottes, ihn zu retten. Und jetzt nennt er den persönlichen Namen, mit dem Gott sich uns vorgestellt hat, und zwar Jahwe. Es ist der Gott, der eine Beziehung zu uns haben möchte, den Bund mit uns eingehen möchte. Und er sagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich ohne dich. Und ich weiß nicht, was bei dir losgeht, wenn du das hörst. Ich glaube, wir haben hier ganz viele Dinge, die für uns in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft schwierig sind an dem Punkt. Das eine ist Macht und Glück. Das sind für uns Gegensätze, das kann doch nicht zusammenpassen. Herrschaft und Autorität haben doch eher mit Unglück zu tun und nicht mit Glück. Und wir wissen das nur allzu gut, wir haben das Dritte Reich in Erinnerung. Im Herzen des Marxismus geht es darum, dass die Arbeiterklasse sich von der Unterdrückung befreit. Und auch in unserer Gesellschaft heute sind wir so besorgt darum, dass wir Minderheiten eine Stimme geben und dass wir Unterdrückung aufdecken. Aber das Problem ist bei all diesen Beispielen nicht die Macht an sich, sondern der Missbrauch von Macht. Und die gute Nachricht der Bibel ist, dass es an allerhöchster Stelle keinen Machtmissbrauch gibt, sondern an allerhöchster Stelle kommen Macht und Güte zusammen, Macht und Barmherzigkeit. Und die Allmacht Gottes steht im Dienst seiner Liebe. Aber vielleicht ist es auch komisch für uns, dass wir sagen, okay, Macht und Glück ist komisch, aber was auch komisch ist, ist Gott und Glück. Das würde ich jetzt auch nicht intuitiv verbinden. Also wenn man Leute fragen würde, wie kannst du glücklich werden in deinem Leben? Ich weiß nicht, wie viele Leute dann sagen würden, auf Gott kommen würden oder auf Kirche kommen würden oder auf Glauben kommen würden. Man denkt sogar eher, dass es das Gegenteil ist. Die Leute, die da sind, die sind doch eher traurig. Und das Coole ist, dass Glück und Freude ein Teil vom Herzen des christlichen Glaubens sind. Für mich selber hat es auch da angefangen. Ich kann mich erinnern, ich war auf einer Jugendfreizeit als Teenie und meine Mutter hat uns, ich habe noch 2 Geschwister, wir haben 3 Brüder, meine Mutter hat uns abgeholt, wir sind nach Hause gefahren, meine Brüder haben hinten gepennt und ich habe meiner Mutter erzählt, wie es war. Und ich habe natürlich erzählt vom Europapark und vom Schlittschuhlaufen und vom Essen und vom Fußballspielen und vom Silvesterabend und. Aber ich habe vor allem erzählt von dem, was ich mit Gott erlebt habe. Und ich habe so eine Freude daran gehabt. Und man hätte alles andere wegnehmen können an coolen Sachen auf dieser Freizeit. Und es wäre trotzdem genial gewesen. Und ich glaube, das ist meine erste bewusste Erfahrung gewesen, dass Gott ganz, ganz viel mit Freude zu tun hat und mit Glück zu tun hat. Wenn wir das herausschneiden würden aus dem christlichen Glauben, Freude und Glück, dann bleibt noch eine Hülle übrig von Religiosität, von Pflicht, von Regeln, von Ethik, von Moral, vielleicht von Tradition und von Ritual. Aber wenn Christ sein nur das ist, nur Pflicht, nur Einschränkung, nur Bürde, wenn es heißt, mit den Mundwinkeln nach unten durchs Leben zu laufen, bis ich irgendwann im Himmel gerade so durchkomme und da dann mich freuen kann, dann weiß ich schon mal, wo ich nicht nach Glück suchen werde, bei dem Gott von den Christen. Aber wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, wie erfrischend anders Gott dargestellt wird. Dieser Gott, von dem David hier schreibt, der füllt ihn mit Freude. Das ist ein Gott, wo er sagen kann, es gibt kein Glück für mich außer dir. Und in deiner Gegenwart ist Fülle von Freude, pures Glück hält deine Hand für mich bereit. Und tausende von Menschen haben diesen Psalm aus ganzem Herzen mitbeten können. Das heißt, Glück und Gott können zusammenkommen, sollen zusammenkommen. Und dann sagt er, dass Glück nicht nur möglich ist, sondern dass es auch exklusiv ist. Es gibt kein Glück für mich außerhalb von Gott irgendwo anders. Jetzt sagst du vielleicht, das klingt aber ein bisschen krass. Aber es heißt nicht, dass ich David nicht an anderen Dingen freuen kann. Gerade im nächsten Vers sagt er, ich freue mich an denen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Und in anderen Psalmen lesen wir, dass er sich über Gottes Schöpfung freuen kann. Es ist hier also kein Gegensatz. Entweder freue ich mich an Gott oder an anderen Dingen. Aber es heißt, dass schlussendlich hinter dem Glück und der Freude, die ich von anderen Dingen bekomme, auch die Freude an Gott steckt, der mir dadurch die Freude vermittelt. Und wenn man Gott wegnehmen würde, dann würden all diese anderen Dinge, die unsere Freudengeber sind im Leben, schlussendlich leere Hüllen werden. Und deswegen sagt David hier, ich suche mein Glück nicht bei all diesen anderen Dingen, sondern ich suche es bei Gott allein. Warum? Weil das Geniale ist, alles, was du hast in deinem Leben, kann dir weggenommen werden. Alles, wo du dir dein Glück herholst, kannst du verlieren. Aber Gott kann dir nicht weggenommen werden. Und Gott kannst du nicht verlieren. Das heißt, wenn du bei Gott dein Glück findest und Gott dein Glück ist, dann hast du ein Glück, was dir niemand nehmen kann. Das nächste ist, Gott ist meine Rundum-Versicherung. Hier sagt David eigentlich was total Radikales. Mein Landbesitz und mein Becher ist Gott. Also, wie kann Gott denn mein Besitz sein? Das ist ein sehr radikaler Vergleich. Und es gibt verschiedene Arten, was zu besitzen. Stell dir vor, es gibt einen Menschen, der hat ein ganz, ganz wertvolles Kunstgemälde bei sich auf dem Dachboden. Aber der Typ ist ein totaler Kunstbanause. Der kann das nicht wertschätzen, der weiß nicht, wie viel es wert ist und es verstaubt einfach bei ihm. Und dann gibt es da jemand anderes, der liebt Kunst, der kann das schätzen, der versteht, wie wertvoll das ist, wie toll das ist. Und wenn er es hätte, würde er es bei sich im Wohnzimmer aufhängen, an ganz prominenter Stelle. Wer von diesen beiden ist der wahre Besitzer von diesem Bild? Ich glaube, wir würden alle sagen, derjenige, der es wirklich wertschätzt, der es aufhängt, das ist der wahre Besitzer. Er besitzt es in einer besseren, volleren Art und Weise wie der andere. Und genau das ist, was hier der Psalmist sagen will. Gott ist mein Besitz. Er ist mein Schatz. Ich schätze ihn total und er ist mir total wertvoll. Und was auch cool ist in diesem Bild, wenn ich etwas besitze, dann gehört es mir und dann gehört es nicht allen anderen. Und das ist ja eigentlich auch schwer auf Gott zu übertragen. Ich kann ja nicht sagen, Gott gehört mir, aber dir nicht. Und was aber hier zum Ausdruck kommt, ist, dass wenn wir Gott besitzen, schenkt uns Gott so eine Aufmerksamkeit und so eine Zuneigung, dass es aus unserer Perspektive so ist, als ob ganz Gott nur ganz für uns da ist. Natürlich ist es für alle anderen genauso da, aber Gott hat so eine Zuneigung und füllt uns so aus, dass es für uns subjektiv so ist, als ob Gott allein für uns da ist. Und dann können wir sagen, Gott ist mein Besitz. Und Landbesitz steht hier für Sicherheit, für wirtschaftliche Sicherheit. Und der Becher steht hier für Freude, für Segen, für Überfluss. Wir beten ja auf dem Psalm 23. Mein Becher fließt über. Es ist ein Bild von Überfluss. Und das möchte Gott für uns sein. Und ich glaube, die Entsprechung, die heute vielleicht am ehesten zutrifft, wäre ein guter Job, ein sicherer, gut bezahlter Top-Job. Das ist Gott für mich. Das heißt, es ist hier was ganz Zentrales, dass für David nicht mehr die Dinge, die Gott ihm gibt, das Wichtigste werden, sondern Gott selbst. Er schätzt den Geber mehr als die Gaben. Und dann Gott, meine Lebensberatung. Wir alle freuen uns, wenn wir einen guten Berater haben. Wenn wir Entscheidungen treffen müssen und wir wissen nicht so oder so, dann freuen wir uns, wenn da jemand ist, ein Freund oder irgendjemand, der uns eine fachkundige Meinung geben kann. Und David war jemand, der hatte die besten Berater, die es gab zu seiner Zeit. Er war der König. Er hat die Experten seiner Zeit zu sich an den Hof geholt. Das heißt wieder, es hat sich für ihn nicht ausgeschlossen, dass er sagt, Gott ist mein Berater, aber ich habe noch ganz viele andere Berater. Es war kein Widerspruch, muss es auch für uns nicht sein. Aber David hat eine schmerzhafte Erfahrung gemacht in seinem Leben, dass sein Sohn versucht hat, ihn vom Thron zu stoßen. Und er musste Hals über Kopf aus Jerusalem fliehen und sein allerbester Berater ist übergelaufen zu seinem Sohn. Und das war eigentlich fast das Schlimmste an der Situation, weil er wusste, wie gut dieser Berater ist. Und dieser Berater kannte David nun mal auch extrem gut, weil er ihn jahrelang beraten hat. Der weiß dann genau, wo ich hinfliehe und was ich mache. Das ist eigentlich mein Todesurteil. Und in dieser Situation hat David erlebt, dass Gott sein Berater ist. Und dass das mehr zählt als der beste Rat, den ich von überall anders bekommen kann. Und am Schluss hat dieser beste Berater zum ersten Mal schlecht beraten und hat sich am Schluss das Leben genommen. Und David hat erlebt, dass Gott der beste Berater ist. Und er sagt hier etwas sehr Bemerkenswertes. Er sagt hier, ich halte mir Gott ständig vor Augen. Und ich muss da echt an Geocaching denken, an diese Leute, die mit ihrem Handy dann so rumlaufen und ihr Handy ständig vor Augen haben, um das Ding zu finden, was sie suchen, über die GPS-Koordinaten. Und ein bisschen so ist es hier auch mit Gott. Gott ist derjenige, den er ständig vor Augen hält, wo er sagt, wenn ich ständig in jede Entscheidung Gott mit einfließen lasse und ständig frage, wo will Gott mich haben, dann komme ich an das Ziel. Dann finde ich den Gegenstand, den ich suche. Und dann die letzte Erfahrung ist hier, Gott ist meine Hoffnung im Tod. Im Alten Testament war die Vorstellung von dem, was nach dem Tod passiert, nicht sehr ausgeprägt. Wir haben sehr, sehr wenig Verse, die dazu eine Aussage treffen. Und die Leute haben sich scheinbar damit nicht groß beschäftigt oder sich nicht groß ausgemalt, wie das wohl sein könnte. Und hier betet David und er denkt über den Tod nach. Und in dem Moment setzt er seine Hoffnung auf Gott. Und er sagt, Gott, du bist meine Hoffnung im Tod. Und Gott, du bist meine Hoffnung für meinen Körper und für meine Seele. Er benutzt hier beides ganzheitliche Begriffe. Du bist für mich als ganze Person meine Hoffnung, wenn ich sterbe. Und vielleicht hat er eine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Am Schluss steht, pures Glück hält deine Hand ewig bereit. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er vielleicht denkt, vielleicht gibt es da ein ewiges Leben danach. Wissen wir nicht genau. Aber es ist sehr interessant, dass er seine Hoffnung, auch wenn er sich nicht vorstellen kann, wie das aussehen wird, auf Gott setzt. Das ist das Entscheidende. Und in meiner letzten Predigt habe ich über die Emmaus-Jünger gepredigt, denen Jesus erschienen ist, als er auferstanden ist. Und er hat mit ihnen was ganz Entscheidendes gemacht. Er hat ihnen gezeigt, wie das ganze Alte Testament auf ihn verweist und mit ihm zusammenhängt. Und ich vermute, dass eine Stelle, die Jesus benutzt hat, diese Verse aus Psalm 16 sind, um auf seine Auferstehung hinzuweisen. Auf jeden Fall wissen wir, dass Petrus und Paulus und die ersten Christen diese Verse häufig zitiert haben und haben gesagt, da sehen wir, dass David nicht ausreicht, sondern dass da noch jemand kommen muss, dass Jesus kommt und dass er auch verstehen wird. Und es gibt mehrere Hinweise, dass dieser Vers und dieses Gebet für David nicht ganz in Erfüllung gegangen ist. Zum einen ist er gestorben und im Grab geblieben und in dem sind dem Totenreich überlassen worden, wie es hier heißt. Und zum anderen steht hier, du wirst deinen treuen Diener nicht dem Grab überlassen. Und wir wissen, David war ein treuer Diener, aber er war auch untreu. Er hat auch Fehler gemacht in seinem Leben. Er hat sich auch von Gott abgewandt in seinem Leben. Aber Jesus war der perfekte treue Diener, der nie einen Fehler begangen hat, der nie Gott untreu war. Er war der perfekte treue Diener. Und deshalb hat Gott ihn aus den Toten aufgeweckt. Und deswegen ist Jesus nicht im Grab geblieben. Das heißt, dieser Psalm hat sich in perfekter Weise für Jesus erfüllt, in Jesus erfüllt. Das heißt, wir haben jetzt eine viel konkretere Hoffnung, wenn wir diese gleichen Zeilen beten. Wir wissen jetzt, es gibt eine Auferstehung. Und weil Jesus auferstanden ist, werden wir auferstehen. Wir haben jetzt 5 Erfahrungen gesehen, die David, dieser Psalmist, gemacht hat mit Gott. Und diese 5 Erfahrungen, die spiegeln eigentlich 5 Grundbedürfnisse von uns Menschen wider. Bedürfnis nach Schutz, nach Glück, nach Sicherheit, nach Rat und nach Hoffnung. Und David sagt, ich suche alle diese Dinge bei Gott allein. Nur bei Gott. Und er setzt das im Kontrast zu diesen anderen Göttern, den anderen Menschen nachlaufen, denen sie Opfer bringen. Und vielleicht denkst du dir, das ist aber komisch, was hat uns das heute noch zu sagen? Naja, heute noch, auch wenn wir keine Opfer bringen und nicht Götter in Form von Götzenbildern haben, sucht sich jeder Mensch Antworten auf diese Frage. Jeder von uns stillt diese Bedürfnisse nach Schutz, Glück, Sicherheit, Rat, Hoffnung irgendwo. Und da, wo du dir diese Bedürfnisse stillst, da sind deine Götter. Und deswegen ist dieses Gebet eine richtige Herausforderung für uns. Und egal, was du darüber denkst, ob das realistisch ist oder nicht, Fakt ist, dass es Menschen gegeben hat und gibt, die sagen, ich habe bei Gott all diese Dinge gefunden. Ich habe bei Gott pures Glück gefunden. Und das ist eine Herausforderung. Vielleicht ist es eine Herausforderung, weil wir denken, das kann nicht sein und das passt nicht in unser Bild von Gott. Vielleicht haben wir noch nie Freude und Glück erlebt bei Gott. Aber es ist auch eine Herausforderung, weil wir oft merken, hey, selbst wenn wir das schon erlebt haben, bleiben wir hinter diesem Psalm zurück. Und so Freude ist oft nie so vollkommen, wie wir sie hier ausgedrückt sehen. Und das war auch für David so. Ich glaube nicht, dass David in jedem Moment in seinem Leben beten konnte, ich habe Gott beständig vor Augen. Gott ist mein völliges Glück. Aber Jesus konnte dieses Gebet perfekt beten. Jesus war der Einzige, der seine Bedürfnisse vollständig bei Gott abgedeckt hat und gestillt hat. Jesus war derjenige, der eine maximale emotionale Tiefe erreicht hat, eine maximale Freude erreicht hat. Aber es gibt noch einen Unterschied zwischen uns und Jesus. Nicht nur, dass wir diesen Psalm nie vollkommen beten können und er ihn vollkommen gebetet hat, sondern als Jesus an dem Kreuz hing, da wurde wörtlich wahr, was wir eben gelesen haben, es gibt kein Glück für mich außer Gott. Weil Jesus nichts mehr hatte. Keine Freunde, keine Familie. Ihm wurde alles genommen. Und in einem Sinn wurde ihm dann sogar das genommen, was noch übrig blieb, nämlich Gott. Denn in dem Moment, wo Gott Jesus gerichtet hat, dafür, dass wir ihm nicht vertrauen und wir bei anderen Göttern unsere Bedürfnisse stillen, da hat sich Gott von Jesus weggewendet. Und das Einzige, was er hatte, nämlich Gott, sein Glück, hat in einem Sinne für einen Moment verloren, damit wir es nie wieder verlieren müssen. Dank Jesus können wir diesen Psalm immer tiefer und immer authentischer beten, ohne daran verzweifeln zu müssen, dass wir uns oft nicht so fühlen, dass wir oft diese Freude nicht nachempfinden können, dass wir nicht voll mitgehen können. Und deshalb möchte ich euch einladen und herausfordern, diesen Psalm mit nach Hause zu nehmen. Mach dir diesen Psalm zu eigen, lass ihn dich begleiten, lies ihn immer wieder, erbitte ihn, bete ihn, damit es nicht bei den Erfahrungen von David mit Gott bleibt, sondern damit Psalm 16 zu deiner eigenen Erfahrung mit Gott wird. Denn Gott zeigt dir den Weg zum Leben. In seiner Gegenwart gibt es Freude in Fülle. Pures Glück hält seine Hand ewig bereit.